Ihr Lieben, ich lade euch ein, mit mir zusammen die Bergpredigt aufzuschlagen. Ich sage keine Stelle, ich gehe davon aus, dass jeder weiß, wo die Bergpredigt steht. Das war ein Test. Matthäus 5. Lasst uns gemeinsam Matthäus 5 aufschlagen. Und ich will die Verse 2 bis 10 lesen. Matthäus 5, 2 bis 12. Und er, unser Herr Jesus Christus, tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns den Anblick kennt, wenn man durch die Straßen läuft unserer Städte und man biegt in einer engen Gasse, man ist vielleicht gerade einkaufen um die Ecke und plötzlich, da sieht man sie wieder, kniend auf dem Boden, Pappbecher in der Hand, ein Schild irgendwie noch hingekritzelt, habe kein Essen oder habe kein Dach über dem Kopf. Und da sind sie, Bettler. Im extremsten Fall sitzen sie nicht nur, sondern kommen auf einen zu, ja, vielleicht humpelnd. Manchmal sieht man sie dann seltsamerweise auch wieder gehend normal, das kommt dann immer drauf an. Bei manchen ist es echt, bei manchen ist es gespielt. Und ich glaube, wir kennen nicht nur den Anblick, sondern wahrscheinlich kennen wir auch das Gefühl eines gewissen Abneigung-Empfindens. Warum sitzt der hier? In dieser Zeit hätte er doch auch im Ladengeschäft nebenan vielleicht Regale einräumen können und sich sein Geld selber verdienen können. Was macht er hier? Und dann kennen wir auch unsere Sätze immer, vor allem in Deutschland bei uns. Da ist es ja sowieso und jeder. Und vielleicht rede ich auch gerade nur von mir, ich weiß nicht, aber mir geht manchmal genau das durch den Kopf. Bettler. Wir sehen sie verhältnismäßig wenig. In anderen Ländern sieht man sie viel, viel häufiger. Uns geht es wunderbar hier. Und ganz unangenehm wird es, wenn sie an der eigenen Haustüre klingeln. Ich kam vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr von der Arbeit nach Hause und meine kleine Tochter war aufgebracht und aufgeregt. Da hatte jemand an der Tür geklingelt. Hier in Böbingen gibt es immer wieder so Gruppen, die laufen dann von Haus zu Haus und können auch kein Deutsch, die zeigen dann nur ein Schild. Irgendwie, wir haben kein Geld. Und dieser Mann, der war so dreist, seinen Fuß in die Tür zu drücken, die Tür noch ein bisschen aufzumachen und einige Tage danach wollte Emma keine Türen mehr aufmachen, weil sie immer sagt, da ist, glaube ich, ein Bettler davor, Papa, nicht die Türe aufmachen. Das war ein kleiner Schock. Bettler. Aber wir nicht. Ich rede ja von anderen Leuten, aber nicht von uns. Niemand von uns will Bettler sein. Wir schauen oft von oben herab. Schmarotzertum und so weiter. Sowas kommt dann eher in unseren Gedanken auf. Wir wollen heute uns die erste Seligpreisung Jesu anschauen. Und das Ziel dieser Predigt ist es zu verstehen, zu erkennen, mit dem Verstand, aber noch viel mehr mit unserem ganzen inneren Herzen, dass wir die armseligsten, elendsten, dreckigsten Bettler sein müssen, um zu Gott zu kommen. Vers 3 ist der Text der Predigt heute. Wir wollen uns nur darauf konzentrieren. Glückselig die Armen im Geist oder die Bettelnden im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wollen wir Bettler sein? Jesus stellt das Ganze nicht zur Debatte. Der sagt nicht, ihr könnt, es wäre nett von euch, so ein bisschen diese Eigenschaften. Nein, er macht es klipp und klar, was er will. Und wir müssen an diesem einen Vers lange stehen bleiben. In uns gehen, denn dieser erste Vers, der Beginn der Bergpredigt, ist der Schlüssel zur gesamten Bergpredigt. Mehr noch, der Schlüssel zu unserem ganzen christlichen Leben. Es ist nicht Zufall, dass Jesus damit seine Bergpredigt beginnt. Wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass der zentrale Gedanke der Bergpredigt in 5 Vers 20 zu finden ist. Da sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und für die Menschen damals war das ein absoluter Schock. Wenn die Pharisäer, die Schriftgelehrten waren das Maß der Gerechtigkeit. Zu sagen, ihr könnt nicht in mein Reich eingehen, wenn ihr sie nicht übertrifft, war eigentlich zu sagen, niemand kann zu mir kommen. Für das Ohr der Menschen zu der damaligen Zeit. Und wir hatten gesehen, dass wir diese Zwei-Reich-Lehre verstehen müssen, um die Bergpredigt zu verstehen. Es gibt ganz heruntergebrochen auf die wesentlichen Teile zwei Zustände des Menschen. Das erste ist das Reich Satans, das Reich der Sünde, das der Mensch mit dem Herausschmiss aus dem Garten Eden betreten hat. Und es ist das absolute Herrschaftsgebiet der Sünde und des Teufels. Das macht das Neue Testament an drei Stellen klar. Wir sind diese Stellen durchgegangen, dass Satan herrscht, wirklich regiert. Und die Bergpredigt ist eine Beschreibung, wie die neue Realität im Reich der Himmel aussieht, also wie das Leben eines Menschen aussieht, den Gott in seiner Gnade aus diesem Reich der Sünde über den Tod Jesu Christi, über die Vergebung aus Gnade in sein neues Reich geführt hat. Und all diese Dinge aus Matthäus 5 bis 7 werden Realität werden im Leben eines Menschen im Reiche Gottes. Niemals zur Fülle, weil wir noch in diesem schon jetzt, aber noch nicht ganz Zustand leben. Wir sind schon in seinem Reich, aber wir erwarten seine ganze Herrlichkeit im Himmel. Das heißt, die Bergpredigt ist nicht ein, ihr lieben Jünger, liest das doch mal und dann habt ihr so ein paar ethische Standards, so Utopien, wie mein Religionslehrer damals immer sagte, wo ihr dann angespornt werdet, so gut zu sein, und aber eigentlich kann das ja auch niemand, aber versuchen können wir es ja alle gemeinsam, und dann kommt der Weltfriede und ihr kennt das Ganze, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das stimmt überhaupt nicht. Es sind nicht irgendwelche Standards, irgendwelche ethischen Standards. Es ist eine echte Realität. Wenn Jesus von diesen Dingen redet, und wir werden es heute noch einmal durchgehen, der Bergpredigt, dann sagt er, das ist dieses radikal neue Leben der Menschen in meinem Reich, wenn sie von Neuem geboren sind. Und das ist der Schlüssel. Und darum geht es heute. Beginnend mit der Wiedergeburt werden diese drei Kapitel, dieses neue Leben, dieses neue Wesen mehr und mehr Gestalt in uns annehmen, wenn Gottes Geist es in uns erwirkt, wenn Gottes wirksame Gnade in unser Leben hineinkommt. Und somit ist es eine wirklich, wir müssen wirklich sagen, eine radikale Gerechtigkeit, die Gott hier einfordert. Es ist wirklich radikal. Es geht völlig gegen unser Wesen. Niemand wird in die Bergpredigt hineingeboren und hat es dann zu 80%, muss nur noch 20% davon irgendwie aufpäppeln in seinem Leben. Aber so charakterlich komische Menschen, die werden dann nur mit 30% reingeboren und müssen dann 70% aufholen. Nein, jeder beginnt bei 0%. Das geht völlig gegen unser angeborenes, sündiges Wesen. Und was ist das Ziel des Ganzen? Es passiert ja nicht einfach so. Das Ziel des Ganzen finden wir darin, dass Jesus hier sagt in der Bergpredigt: Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Wenn dieses Leben Gestalt in euch annimmt, mehr und mehr, lasst euer Leben leuchten. Warum? Was ist das Ziel? Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das ist das Ziel. Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt, und wir werden heute darüber sprechen, wie wir kommen müssen, wenn ihr zu mir kommt vom Reich der Sünde, gerettet durch mein Blut aus Gnade in das Reich der Himmel, das in sich in euch entfalten wird, dann ist das Ziel davon, dass ihr strahlt. Dass Leute das sehen. Das war der Mensch. Ich kannte seine Gewohnheiten, ich kannte seine Denkweisen, ich kannte seine Macken. Und es passiert etwas mit ihm mehr und mehr. Und das Ziel davon ist, dass Gott verherrlicht wird. Warum? Ja, weil er es schenkt, weil er es gibt. Der ganze Unterton, der mit der Bergpredigt mitschwingt, ist der, dass das Leben eines Reichsbürgers, das ist ein schwieriges Wort heute, also dieses Reichsbürgers, ja, Kontext. Das Leben eines Bürgers im Reich, das klingt vielleicht besser, sich radikal unterscheidet vom Leben eines Menschen in der Welt. Und wir könnten hier drehen und wenden und uminterpretieren, das sagt die Bergpredigt so klar. Ihr Lieben, eigentlich das Schlimmste, was uns passieren könnte, das Traurigste, was uns am traurigsten stimmen müsste, wäre, wenn Menschen sagen würden, eigentlich sehe ich gar keinen Unterschied bei dem, der redet immer von seiner Gemeinde, aber in seinem Leben sehe ich eigentlich gar keinen Unterschied. Ist doch einer wie wir. Wenn sowas jemand einmal über mich sagen würde, müsste ich mit tiefster Traurigkeit erfüllt werden. Warum? Wir haben es gelesen. Dieses neue Leben in meinem Reich soll ein Licht sein, das Gott geehrt wird. Und da sind wir schon bei dem Hauptvorwurf an die Bergpredigt. Und dieser Vorwurf erregt immer wieder uns dieses komische Gefühl, wenn wir die Bergpredigt lesen. Ist es nicht Gesetz? So viel Gesetz. Das klingt wie die neuen 10 Gebote. Und interessanterweise sind erstaunlich viele Parallelen zwischen diesen beiden Gesetzgebungen auf dem Berg Sinai und auf dem Berg der Predigt. Ist da nicht viel zu wenig Gnade? Hat Jesus es nicht irgendwie an die Juden nur gerichtet? Wir sind doch in Gnade. Das klingt alles so hart und so harsch und nur wenn, dann. Ich bringe das nicht zusammen. Aber womit beginnt die Bergpredigt? Nur mit Gnade. Nur mit Gnade. Und das werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was heißt das? Vor allem, was heißt dieses erste Wort? Ich habe es wieder gemerkt, ich habe die Bergpredigt oft gelesen, aber dieses Mal erst habe ich mich wirklich hingesetzt und ich wollte begreifen, was heißt dieses Wort glückselig? So redet kein Mensch mehr. Habe ich noch nie jemanden sagen gehört oder fast nicht sagen gehört. Was heißt das, glückselig zu sein? Wenn wir einfach mal in die Wörterbücher unserer Zeit schauen, die unsere Sprachrealität zum Ausdruck bringen, der Duden, der fällt uns natürlich zuerst ein, da kommt dieses Wort auch vor und sie übersetzen es mit überglücklich. Und dann kommen so schöne Beispiele wie ein glückseliges Lächeln im Gesicht haben. Oh, süß, oder? Oder glückselig lächelnd sahen sie sich an. Also überglücklich würde das bedeuten. Und Victionary, das klingt schon sehr seriös, sagt sogar, Glückseligkeit ist etwas, das meist auf äußere Einflüsse zurückzuführen ist. Also jemand, der irgendwie dieses Überglück in sich hat, warum und wie auch immer, der ist irgendwie jemand, der halt unter guten Einflüssen oder Umständen steht und das macht ihn dann glücklich, ein gutes Essen oder was auch immer. Und es ist genau nicht das, was dieses Wort bedeutet. Es ist genau das Gegenteil. Wenn Jesus hier mit glückselig beginnt seine Predigt, dann redet er von etwas, was die Wörterbücher auch gar nicht übersetzen können. Weil es etwas ist, was nur Menschen verstehen können und leben können, die in Gott sind, die in seinem Geist sind. Hier steht ein Wort, das könnten wir auch nicht in einem anderen deutschen Wort übersetzen. Wir haben kein Wort dafür, für dieses Wort Makarios, das hier steht im Griechischen. Wenn wir es übersetzen würden, und ich bin mir sicher, wenn wir eure Übersetzungen durchgehen würden, würden bei viele andere Wörter drin stehen, dann versucht man es zu übersetzen mit zu beneiden ist der oder zu beglückwünschen ist der. Völlig zufrieden ist der oder gesegnet sind die. Das sind unsere Versuche, dieses Wort Makarios in unsere Sprache zu übersetzen. Aber was heißt es? Warum, sagt Jesus, ist jemand, der ihm gehört, der in seinem Reich jetzt lebt, in dem sich dieses neue Leben, diese neue Gerechtigkeit mehr und mehr entfaltet, warum ist dieser Mensch Makarios? Warum ist dieser Mensch zu beneiden, zu beglückwünschen? Er ist zu beglückwünschen, nicht wegen einem Gefühl, was uns der Duden versucht zu sagen, sondern wegen seinem neuen Zustand. Weil er in einer völlig neuen Lebensstellung steht, die er vorher nicht kannte, überhaupt nicht kannte. Und wir sehen ja immer in den Seligpreisungen, sie beginnen mit diesem glückselig und sie enden mit einem Versprechen, mit einer Verheißung. Diese beiden Dinge hängen immer zusammen. Glückselig die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. In diesem einen Wort steckt bereits so viel Gnade Gottes drinnen. Damit beginnt die Bergpredigt und legt hier das Fundament, auf dem später all diese Handlungsweisen, die wir anziehen sollen, ausgelegt werden. Wir könnten es noch besser verstehen, was es hier meint, wenn wir einmal kurz den Römerbrief gehen. Schlag bitte mit mir auf, Römer 4, die Verse 6 bis 8. Hier taucht genau das gleiche Wort einmal auf, das Paulus verwendet und in einem Kontext verwendet, der uns sehr, sehr viel mehr erklärt oder der das Bild weitermacht. Römer 4, die Verse 6 bis 8. Wie denn auch David die Glückseligkeiten des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Und jetzt zitiert er den Psalm, glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Lieben, was Jesus hier sagt, ist, es gibt einen Zustand, der von so überwältigender Freude, von so überwältigendem inneren Frieden, einer inneren Ruhe geprägt ist, dass die Umstände, egal wie sie auch sind, und er nennt ja die Umstände, Verfolgung, Leid, Trauer, egal wie die Umstände sind, prägt dieses Gefühl, diese Stellung, dieses neue Leben, das ganze Wesen des inneren Menschen. Und das ist Glückseligkeit. Er kann hier gar nicht einfach nur Freude als Emotion meinen. Wer hat Freude, wenn er verfolgt wird? Endlich, super, natürlich nicht. Natürlich ist es schwer. Wenn man ein Haus wegnimmt, wenn man die Kinder wegnimmt, was auch immer, wenn hier eine geistliche Verfolgung ist. Niemand freut sich einfach so. Aber dieser Mensch ist glückselig. Er ist fest in Jesus Christus geborgen und ruht in ihm. Weil er weiß, welche Segnungen auf ihn warten. Und welche Segnungen jetzt schon in ihm sind. Was ist die Bedingung dafür? Was ist die Bedingung, um in diesem tiefen inneren Glück, dieser unendlichen Freude, dieser festen Sicherheit, dieser Glückseligkeit zu leben? Was sagt unser Text? Glückselig die Armen im Geist. Und hier müssen wir stehen bleiben und uns das ganz genau anschauen, was das bedeutet. Worum es nicht geht, da gibt es schon die wildesten Auslegungen, es geht nicht irgendwie um geistige Beschränktheit. Also Menschen, die irgendwie eine geistige Behinderung haben oder sonst irgendwas, überhaupt nicht, sondern es geht um geistliche Armut. Und dieses Wort arm, das hier steht, ist nicht ganz so gut gewählt. Das wäre besser, wenn hier wirklich bettelnd, Bettler stehen würde. Denn genau das ist gemeint. Der Arme, den Jesus hier meint, das ist ein Bettelnder. Haben wir das Bild im Kopf, dieses Menschen, der auf seinen Knien in der Gasse steht und den Pappbecher hochhält? Genau das, nicht weniger ist gemeint. Jemand, der völlig auf fremde Unterstützung angewiesen ist, der nicht überleben kann, wenn ihm nicht geholfen wird. Oder man könnte auch sagen, jemand, der mit leeren Händen kommt. Bitte, ich habe nichts. Einer, der Hilfe braucht, um aus seiner Armseligkeit herauszukommen. Arm sind viele Menschen, weil sie zu faul sind vielleicht oder weil irgendetwas nicht passt. Man entscheidet sich oft auch dafür oder man könnte sich entscheiden, da herauszukommen. Man hat die Möglichkeiten. Der Bettler, den Jesus hier meint, ist jemand, der diesen Zustand nicht selbst gewählt hat, sondern der in seiner Armseligkeit liegt und völlig auf die Unterstützung angewiesen ist, die von außen kommt. Der nur durch das Betteln überlebt. Dieses Bild gefällt uns eigentlich nicht, oder? Wenn wir ehrlich sind. Wer will Bettler sein, habe ich anfangs gefragt, im materiellen Sinn. Niemand. Und wer will Bettler sein im geistlichen Sinn? Sich einzugestehen, dass ich ohne fremde Hilfe, ohne Almosen, um das ich bitte, jemanden die Hände ausstrecke, nicht einen Zentimeter weiterkomme. Das ist die völlige Bankrotterklärung meines inneren Menschen. Samuel Ewert kommt nicht einen Millimeter Richtung Himmel und Richtung Gott auf sich selbst gestützt. Und Samuel Ewert kommt nicht einen Millimeter in der Heiligung weiter, in der Verwirklichung dieses neuen Lebens, in dem Reich Gottes, wenn ich nicht zu 100% auf das Almosen angewiesen bin. Und das ist so ein Widerspruch in sich selbst. Die erste Seligpreisung, die erste Glücklicherklärung eines Nachfolgers ist eine völlige Bankrotterklärung. Und geht gegen alles, was wir in unserem Leben sonst irgendwie mit Glück in Verbindung bringen. Es ist ein Mensch, der sich bewusst ist, dass es absolut gar nichts in ihm gibt, was ihn zu einem guten Menschen macht. Und er muss um das rettende Almosen Gottes bitten. Und ihr Lieben, wir kennen das, wir singen das sogar in unseren Liedern. Die vierte Strophe in Fels des Heils, was singen wir dort immer wieder am Sonntag? Da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nackt und bloß, o kleid mich doch, hilflos, ach erbarm dich noch. Unrein Herr, flieh ich zu dir, wasche mich, sonst sterbe ich hier. Wenn wir das am Sonntag singen, ist meine Frage an uns alle, wie leben wir dann am Montag? So? Wenn ich mir dessen bewusst bin, dass nichts in mir selbst das Leben bewirkt, das als Licht ausstrahlt, das Gott Ehre bringt, mir bleibt keine Wahl, ich muss am Morgen zu ihm kommen. Und die Hände ausstrecken, leere Hände und betteln im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht betteln um seine Vergebung und Gnade, wenn wir in ihm wirklich sind, aber um seine Kraft, das in uns zu tun. Auch das Alte Testament kennt genau dieses Betteln um Almosen sehr, sehr gut. Lass uns einmal in Psalm 85 gehen, 86. Auch dort wird gebettelt, um Almosen gebeten. Die Psalmen sind durchdrängt von diesem Anbetteln Gottes. Psalm 86, die ersten 5 Verse. Schaut mal, wie David hier schreibt. Neige her dein Ohr. Er bettet. Neige dein Ohr. Erhöre mich. Denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin fromm. Rette du, mein Gott, dein Knecht, der auf dich vertraut. Sei mir gnädig, Herr. Denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit und groß an Güte für alle, die dich anrufen. Was für einen Gott haben wir. Was, lass uns wirklich ernst diese Frage stellen, was ist es für ein Gott, der sich daran freut, wenn Menschen zu ihm betteln kommen? Jeden Tag. Wie viel Liebe, wie viel Freude an seinen Kindern. Wie viel Hingabe, wie viel Güte und Gnade ist in ihm, dass er reuige Sünder, die in sein Reich versetzt sind, aber die noch nicht noch nicht in der ganzen Heiligkeit leben, zu sich kommen lässt und zu sich ruft und sagt, wenn ihr eure Hände ausstreckt, dann gebe ich gern. Dann gebe ich mit Freude. Ich werde euch nicht abweisen. Er freut sich mehr über den, der 10 Tage am Stück mit derselben Sünde zu ihm kommt und bittet, Herr, hilf mir, wie über den, der nicht zu ihm kommt und in seinem Stolz weiter in dieser Sünde lebt. Er will es von uns. Er beginnt den Abschnitt in der Bibel mit den höchsten Maßstäben, die uns am meisten herausfordern, indem er sagt, ihr müsst euch völlig bankrott erklären und dann wird das folgen. Am Ende der Bergpredigt, da geht Jesus auf Menschen ein, die falsche Lehrer sind, die im falschen Glauben sind, im Reich Gottes zu leben, und er redet unendlich hart über diese Menschen. Lass uns mal das Gegenstück dieses geistlichen Bettlers anschauen in Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, am Tag des Gerichts, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer es den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Herr, schaut mal die Dinge, die hier beschrieben werden. Herr, das haben wir getan. Wunder, Zeichen. Menschen waren erstaunt über uns. Mit wie viel Autorität wir den Glauben gelebt haben. Und was sind Jesu niederschmetternde Worte? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wie geht das zusammen? Die Menschen haben doch so viel getan für ihn. Nein, haben sie nicht. Sie sind stolze Menschen. Mit was kommen sie zu ihm? Mit den Dingen, die sie bewirkt haben. Das bringt nichts. Vielmehr noch die einzige Deutung, die wir hier haben, wir werden später noch auf diese Stelle kommen, es ist ein anderer Geist, der durch sie gewirkt hat. Ein böser Geist. Mit mächtigen Dingen. Aber sie kommen als Stolze, sie kommen als Reiche. Und sie müssen weichen. Warum? Weil nur der Bettler zu Gott kommen kann. Mir ist auf einmal, als ich diese Texte gelesen habe, ein Bild in den Kopf gekommen. Eine Geschichte, die mich schon als Kind tief bewegt hat. Und es ist die Geschichte von Mephibosheth. Vielleicht kennt ihr ihn. Es war der Sohn von Jonathan, dem Freund von David. Nachdem Saul und Jonathan im Kampf gegen die Philister gefallen waren und David nach einigen Jahren König wird und sehr ein sehr mächtiger König wird, da sucht David irgendwann mal nach Nachkommen aus Sauls Familie. Nicht etwa, um sie zu töten, sondern um sie zu ehren, weil sie aus der Stellung eines Königshauses kommen. Und tatsächlich findet er einen Menschen, der ein Krüppel ist, der als 5-Jähriger von der Amme fallen gelassen wurde und nicht mehr laufen kann. Ich sehe noch das Bild vor mir in der Kinderbibel, wie ein Krüppel zu David gebracht wird. Die Gliedmaßen können sich nicht bewegen. Und hier der mächtige König und hier der Bettler, angsterfüllt. In der Erwartung, dass er ihn töten wird, war Saul ja eigentlich der Erzfeind Davids war, sein Opa. Und was tut David? Er sagt, legt ihm Festgewänder an. gibt ihm ein Festessen, nimmt ihn in mein Haus auf. Er soll bei mir wohnen. Hat Mephibosheth irgendetwas getan? Nichts, außer schwach zu sein. Aber wegen seiner Stellung, wegen seiner Familie, wird er aufgenommen in das Haus des Königs. Das ist das perfekte Bild für glückselig sind die geistlich Armen. Wegen unserer Stellung in unserem Herrn Jesus Christus sind wir aufgenommen in sein Reich. Und obwohl wir in diesen Festgewändern jetzt sind, geistlich gesprochen, und Gottes Segen, er fließt zu uns jeden Tag, sind wir immer noch als Bettler vor ihm, die weiterhin in völliger Abhängigkeit von seinem Wirken leben. Lass uns einmal kurz einige Themen aus der Bergpredigt anschauen, ganz, ganz praktische Dinge. Und uns fragen, was bedeutet das? Was heißt es konkret, als Bettler, der um Almosen bittet, im Reich Gottes zu leben? Als Bettler, der sich seiner Sünde völlig bewusst ist, aber der sich nicht damit zufrieden gibt. Der die Heiligkeit Gottes sieht und die Herrlichkeit und sagt, das ist mein Ziel, ihm Ehre zu geben durch dieses neue Leben. Schaut mal, in 5 Vers 22 ist das Erste, was Jesus konkret praktisch anspricht und hier zeigt er die Erfüllung des mosaischen Gesetzes durch das neue Gesetz Christi, also durch das neue Leben. Und er beginnt damit, dass er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgends töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, also du Trottel oder du Dummkopf, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr, du Verrückter, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Das Erste, was Jesus hier nennt, ist Zorn. Und er zeigt Zorn als etwas Sündiges auf, aus dem weitere Dinge hervorkommen, böse Dinge. Liebe Männer, ich glaube, das betrifft vor allem uns, wir kennen das. Da langt dieser eine Satz und es explodiert in einem und es folgt, ich mache das jetzt nicht nach. Kennen wir das nicht, nur Männer wahrscheinlich, aber vor allem. Ist es völlig weg, wenn ich zu Gott komme, wenn ich mich bekehre und meine Sünden bekenne? Nein. Vielleicht hast du 30 Jahre, 50 Jahre, 20 Jahre in diesem Charakterzug gelebt. Das hat dein ganzes Wesen bestimmt. Du kanntest Gott nicht, aber jetzt bist du hineinversetzt in sein Reich. Mit direktem Zugang zu ihm in seiner Herrlichkeit. Und erst jetzt merkst du, dieser Zorn, Jesus nennt ihn hin, er sagt, es ist Sünde, es geht nicht. Das existiert nicht in meinem Reich, es muss abgelegt werden. Kommen dort nicht hin, indem wir es jetzt probieren und Ratgeber lesen und sagen, Frau, kannst du mich vielleicht, oder Mann, wir stellen unsere Uhr, die piepst dann dreimal am Tag und dann werden wir daran erinnert, ah, ich will nicht zornig sein. Frau, kannst du mir dann immer sagen, vielleicht, wenn ich, ja, wir versuchen, irgendwas zu machen. Nein, Bettler. Wir sind Bettler. Und der Zornausbruch kommt und ich bin zutiefst traurig. Übrigens die zweite Seligpreisung, das ist genau diese Traurigkeit. Traurigkeit über Sünde. Und ich gehe zu ihm und ich bettele und sage, Gott, bitte, hilf mir. Ein Almosen, bitte. Das muss raus aus meinem Leben. Nimm es. Wir bitten um Kraft. Und es nimmt mehr und mehr Form an. 5 Vers 28, sexuelle Unreinheit. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Ebenso Frauen, wo die Augen wandern, die nach anderen Männern suchen. Und vielleicht nicht den offenen Ehebruch begehen, aber Jesus sagt hier, was in dir passiert, es ist schon Ehebruch. Bettler sein. Wenn wir das sehen in unserem Leben, ihr Lieben, dann gebt keine Ruhe. Dann geht in eure Kammer. Und wenn ihr merkt, diese sündige Realität, sie ist noch da, und dann lasst uns betteln gehen vor Gott und ihn bitten und sagen, ich kann es einfach nicht. So wie der Bettler keinen Cent in der Tasche hat und darum bittet, so muss du und so muss ich bitten vor Gott. Und so könnten wir jetzt die Themen der Bergpredigt durchgehen, sein Wort halten, Böses mit Gutem vergelten, genügsam sein, sorglos sein, nicht die andere zu richten und so weiter. Und wir würden merken, in jedem dieser Themen schlage ich fehl. Aber er ist meine Rettung. Er hat mich versetzt in das Reich seiner Gnade. Und er freut sich, wenn ich betteln gehe. Sir Arthur Conan Doyle, das war der Autor von Sherlock Holmes. Ich glaube, den kennen wir alle. Es muss ein ziemlicher Scherzkeks gewesen sein, denn er schrieb einmal an 12 Freunde ein Telegramm mit einer kurzen Botschaft. Fliehe sofort, alles wurde aufgedeckt. Innerhalb von 24 Stunden waren alle 12 Freunde aus dem Lande. Das ist wirklich passiert. Fliehe sofort, alles wurde aufgedeckt. Ich weiß nicht, was seinen Freunden durch den Kopf ging, aber jeder kannte plötzlich irgendetwas, was aufgedeckt wurde. Was so schlimm war, dass sie dachten, ich hau lieber mal wirklich ab. Ich weiß nicht, ob sie danach immer noch Freunde waren oder nicht, aber sie liefen weg. Wer ein geistlicher Bettler ist, der versteckt die Dinge nicht vor Gott. Der weiß, es bringt nichts. Der weiß, ich habe ihm nichts zu bringen, aber ich trage diese Last mit mir. Diese Last, die sowieso einmal aufgedeckt wird. Und anstatt wegzulaufen, gehe ich zu meinem Herrn und ich bitte ihn, gebrochen, gebrochen innerlich, hilf mir. Martin Luther hat sehr, sehr viel in seinem Leben gesagt und geschrieben, oft in einem sehr rauen Ton, sehr brachial. Aber besonders die letzten Sätze, die man zusammengeknittert auf einem Zettel gefunden hat an seinem Sterbebett, die zeigen das wahre Wesen dieses Mannes, der nicht perfekt war. Er war unterwegs gerade nach Mansfeld, da gab es Streitigkeiten unter Fürsten. Ja, tatsächlich, man hat sich auch in der Reformationszeit gestritten. Und er wurde gerufen als Schlichter und war dort mehrere Wochen. Das Ganze ging hin und her und er fühlte sich schon vorher sehr krank und nicht gut. Und sagte immer wieder auch schon, das kann nur Martin Luther so sagen, dass wenn ich einst zu Wittenberg zurückkomme, dann werden die Maden einen feisten Doktor zu essen bekommen. Also der hat's einfach, das ist einfach Martin Luther, frei raus alles. Und so war er in Mansfeld und er fühlte sich nicht gut und er merkte, das Ende ist nah. An einem Abend, da war er nicht mehr bei dieser Verhandlung dabei, er ging in sein Zimmer und sagte schon, dass es dem Ende zugehen wird. Und man fand später auf seinem Tisch daneben einen Zettel. Die letzten Worte, die wir von ihm haben, diesem rauen Mann, so wortgewaltig. Er hat wahrscheinlich mehr bewegt wie jeder andere Mann in dem ganzen Jahrtausend der Kirchengeschichte. Und was sind seine letzten Worte? Wir sind Bettler. Das ist wahr. Lieben, lasst uns diese Bettler sein. Das ist die Grundvoraussetzung, dass die Bergpredigt, also Gottes Wille für unser heiliges Leben, Realität wird. Ich lade euch ein zum Gebet. Lasst uns aufstehen dazu. Wenn wir als gebrochene, als bankrotte Menschen zu dir kommen, Herr, du hast keinen Gefallen am Zerbrochensein oder an unserer Kleinheit, aber es ist der einzige Weg, wie wir zu dir kommen können. Um diese Veränderung zu erfahren. Herr, ich bete für jeden, der hier ist, der es zu Hause hört. Hab Gnade mit uns. Wirke du an uns, Herr. Mach unser so kaltes Herz weich. Und Herr, wir wollen in diesem neuen Leben leben. Wir wollen dir die Ehre geben. In den Menschen sehen, da ist etwas anders. Da ist ein anderer Herrscher, ein anderes Reich. Und dein Name groß gemacht wird. Amen.